Deutschlandfunk.
Ich glaube, es ist irgendwie schön, wenn wir uns sowas bewahren können, dass wir uns selber nicht abschließen können und auch andere nicht. Und da einfach so eine Offenheit kultivieren können, die zu neuen, spannenden, inspirierenden Begegnungen führt. Und das finde ich ist schon, das lohnt sich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Tag Leute, was zur Hölle bedeutet eigentlich Sex positiv? Also als ich hier im Team von Eine Stunde Liebe das mal vorgeschlagen habe, darüber eine Folge zu machen, meinte Nilo nur so, hä, aber ist doch klar, was das ist. Und dann habe ich mir so nachgefragt, ja was denn? Und plötzlich war es dann doch nicht so klar, weil der Begriff, der taucht natürlich in queeren Kontexten auf, kinky Partys, sexpositiven Partys, in Büchern, in Podcasts, aber oft bleibt es dann irgendwie doch unklar. Geht es da jetzt darum, irgendwie mehr Sex zu haben? Geht es um bestimmte Praktiken? Muss ich besonders kinky sein? Oder ist das Ganze eine Haltung? Da steckt nämlich dann doch viel mehr dahinter, als man erstmal so glaubt. Ich spreche später auch mit Judith drüber, warum sie sich selbst als sexpositiv bezeichnet. Zuerst habe ich aber Beatrix Reudinger zu Gast. Die ist Sexualberaterin und klinische Sexologin aus Wien. Hallo Beatrix.
Hallo.
Du hast ja zusammen mit einer Kollegin, Freundin, Barbara Zuschning, so mit den ersten deutschsprachigen Ratgeber zum Thema geschrieben, der heißt Sex positiv, Intimität und Beziehung neu verhandelt, dein Körper, deine Regeln. Beatrix, warum war es dir wichtig, so ein Buch zu schreiben und zwar explizit auch mit dem Label Sexpositivität?
Ich habe ja Sexualberatung studiert und viele zusätzliche Ausbildungen im Bereich Sexualität gemacht. Aber bevor ich das gemacht habe, war ich eben selber auf sexpositiven Festivals unterwegs und auf Tantra-Festivals. Und was mich damals fasziniert hat, war, dass man Sexualität sozusagen lernen kann. Und zwar nicht nur in einem Kontext von Problemen oder von einem Schmerz, den man hat, wo man dann eben zur Therapie oder zur Beratung geht, sondern auch einfach aus Neugierde, aus von der Idee geleitet, dass man etwas erweitern kann oder dass man etwas einfach experimentieren kann. Das hat mich fasziniert. Das war dann auch der Anstoß, das professionell zu machen, eine Ausbildung zu machen. Und dann haben wir eben Blogs geschrieben und uns da so ein bisschen öffentlich geäußert. Und ich muss dazu sagen, dann ist der Verlag auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wollt ihr nicht ein Buch darüber schreiben? Es gibt im deutschsprachigen Raum noch kein Buch zu diesem Thema. Und so sind wir zu unserem ersten Buch gekommen sozusagen.
Also hast du quasi dein privates Interesse, vielleicht sogar Hobby, zum Beruf gemacht?
Ja, so könnte man sagen. Ich meine, ich habe mich immer mit Selbsterfahrung beschäftigt, mit Persönlichkeitsentwicklung. Und auch ist es mir wichtig, auch hier zu sagen, dass dann doch schon damals, als wir das Buch geschrieben haben, das ist ja jetzt schon 5 Jahre her, schon damals war so eher in der öffentlichen Meinung die Idee, dass Sexpositivität ist so etwas, was so in Subkulturen passiert, was so auf Partys passiert, was natürlich auch stimmt. Aber wir wollten auch diesen Begriff so darstellen und auch Sexpositivität als Haltung, nicht nur als Praxis, du hast es ja in der Anmoderation schon gesagt, als Haltung, die eigentlich jeden Menschen betrifft oder jeden Menschen betreffen kann, wenn man will.
Ja, voll, genau. Das finde ich nämlich auch wichtig. Also ich glaube auch, dass wenn man so sexpositiv liest, dann denkt man oft erstmal an Partys, an Kinks, an Leute, die besonders viel Sex haben oder so. Was würdest du sagen, was ist daran richtig, aber was greift vielleicht auch zu kurz? Also vielleicht kannst du mal so erklären, was sexpositiv alles sein kann, was für ein Spektrum dahinter steckt.
Natürlich ist sexpositiv ein ganz breiter Begriff, also Sexualität ja überhaupt, also ist ein Spektrum. Wenn man es ganz eng fasst, im heterosexuellen Kontext, Penis in Vagina, ja, das ist auch Sex, aber es kann auch ganz etwas anderes sein. Es kann einfach viel verspielter sein oder eben Kink, wie du sagst. Und deswegen mag ich den Begriff gern als Haltung benennen, ja, als Haltung definieren. Also eine bejahende, eine offene Haltung Sexualität gegenüber. Sexualität sozusagen als Teil eines lebendigen, befriedigenden Lebens zu sehen. Das beinhaltet auch, jetzt Achtung, paradoxerweise auch, wenn man sich entscheidet für eine Zeit oder vielleicht auch für immer eher asexuell zu leben. Auch das ist paradoxerweise sexpositiv, weil man das dann akzeptiert und respektiert, dass man eben im Moment so Sexualität nicht lebt. Also das heißt, nicht nur das, was man selber erlebt oder selber für sich erleben will, sondern auch, wenn man auf andere schaut, dass man einen bejahenden, offenen Blick hat, ohne eben die Idee zu haben, man muss alles ausprobieren, man muss das auch machen. Ja, man muss jetzt auch Kink sein, man muss jetzt auch in einer offenen, polyamoren Beziehung leben. Man muss auch auf Partys gehen. Nein, absolut nicht, muss man nicht. Aber man kann trotzdem wohlwollend hinschauen und sagen, ah, so machen das andere Menschen. Ah, so leben andere Menschen ihre Sexualität. Interessant. Und vielleicht will ich auch einmal etwas ausprobieren. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht irgendwann einmal. Aber so dieser Blick auf Sexualität ist das Sexpositive.
Für mich ist so dieses Positiv daran irgendwie erstmal so ein kleines bisschen irritierend, weil ich dachte, ja gut, wenn es Sex positiv gibt, gibt es dann auch negativ. Ich habe es vielleicht so ein bisschen eher so damit verstanden, dass man sich aktiv mit seiner Sexualität auseinandersetzt, dass man ganz bewusst sich Fragen stellt zu seiner Identität, zu seiner Orientierung, zu seinen Wünschen, die man hat, zu seinen Bedürfnissen. Also, dass man nicht nur quasi so Sexualität gar nicht hinterfragt, sondern und vielleicht so automatische Muster für normal hält, sondern dass man da immer so ein bisschen dran bleibt, dass man reflektiert bleibt und dass man sich quasi aktiv damit auseinandersetzt. Also ich weiß nicht, vielleicht ist Sex positiv, könnte man ersetzen, vielleicht so, dass man sexbewusst ist oder sexachtsam oder sowas. Würdest du das auch so sehen?
Absolut, natürlich. Also sexpositive Menschen übernehmen Verantwortung für ihre Gefühle, für ihr sexuelles Empfinden. Und das heißt auch, sie bürden dem anderen nicht die Verantwortung für ihr Wohlbefinden auf. Das ist ja natürlich außerhalb der Sexualität genauso gut, wenn man das nicht macht und in der Sexualität eben besonders. Weil zu mir kommen ja oft Paare, wo dann ein Teil oder beide die Idee haben, ja, wenn nur die andere Person sich anders verhalten würde oder anders fühlen würde oder was anderes machen würde oder öfter, dann wäre alles gut. Und ja, so kann man denken, aber wie man weiß, man kann den anderen nicht verändern, sondern nur sich selber. Und so, so sind sexpositive Menschen einfach mal für sich selbst verantwortlich und setzen sich mit sich selbst auseinander. Und nur wenn ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, dann kenne ich auch meine Bedürfnisse, dann kenne ich vielleicht meine Triggers, dann kenne ich, ich kenne mich einfach besser und ich kann mich dadurch auch besser mitteilen und kann besser in ein Gespräch gehen, wobei wir schon beim nächsten Punkt sind, über Sexualität sprechen. Also in sexpositiven Beziehungen sprechen Menschen über ihre Sexualität und eben nicht nur am Beginn der Beziehung und nicht nur, wenn es Krisen gibt, sondern überhaupt. Das ist einfach ein Thema und es ist ein interessantes Thema. Es ist ja ganz oft so, dass Paare eben am Anfang darüber sprechen und dann nicht mehr. Auch wieder sehr komisch, weil je besser man sich kennt, könnte man jetzt denken, oh wow, da haben wir eigentlich eine bessere Gesprächsbasis. Aber das stimmt sehr, sehr oft nicht, dass die dann aufhören zu sprechen über Sexualität und dann irgendwann auch aufhören, Sex zu haben.
Also das heißt, wenn man sexpositiv ist, dann räumt man auch seiner Sexualität eine wirklich große Wichtigkeit in seinem Leben ein und schafft dafür Platz.
Ja, und jetzt möchte ich hinzufügen, wenn man will. Es gibt sicher Phasen in einem Leben und auch in einer Beziehung, wo vielleicht Sexualität gerade nicht so im Vordergrund ist. Und das ist auch okay, weil Sexualität, auch das ist so eine sexpositive Haltung, anzuerkennen, dass sich Sexualität ändert. man ist anders, wenn man frisch verliebt ist, als wenn man sich seit 30 Jahren kennt. Oder es ist anders, wenn man 20 ist, als wenn man gerade kleine Kinder hat oder wenn man 70 ist. Also dass man einfach auch diese Veränderung, die man ja sonst im Leben auch hat, ja, wird ja niemand davon ausgehen, dass man mit 20 beruflich dieselbe Person ist als mit 60. Also dass man hier auch Veränderung und Entwicklung mit berücksichtigt und mit der Haltung, neugierig zu sein und auch etwas auszuprobieren, muss Veränderung ja nicht automatisch etwas Negatives sein. Es kann auch einfach spannend sein. Und da komme ich noch zu einem Punkt, der ganz wichtig ist. Eben, es kann auch spannend sein, die andere Person in ihrer Differenz, also im Sinne von Unterschiedlichkeit, zu sehen, zu erleben, erforschen zu wollen. Ganz oft bei Paaren ist es so, dass Differenz eben nicht als Ressource begriffen wird, sondern eben als Störung. Oh mein Gott, du bist anders oder du willst etwas anderes. Und eben in einer sexpositiven Haltung, in der man eben mit sich selbst, also sich gut selber reflektiert hat, sich entwickelt hat, hat man auch nicht so Angst vor dieser Unterschiedlichkeit des anderen, sondern sagt, ah, interessant, du hast eine ganz andere Idee oder andere Fantasien oder möchtest etwas anderes. Und dann, ja, dann kann man, wie das Buch ja im Titel ein bisschen provokant heißt, dann kann man darüber verhandeln. Ja? Und dann wird man auch nicht diese Haltung einnehmen, okay, ich bin so und du bist so und mir ist es egal und ich sozusagen, ich fahre da drüber und ich mache mein Ding. Na, das wird nicht funktionieren bei Beziehungen. Aber wenn man nicht gelernt hat, zu verhandeln, zu kommunizieren, dann wird es halt schwierig.
Ja, voll. Sagen wir mal, ich bin jetzt hochmotiviert, auch sexpositiv zu werden und mich danach auszurichten. Wie würde das denn dann am Ende aussehen? Also so idealerweise, was könnte das Ziel sein? Wie sieht dann mein Sexleben oder meine Sexualität dann aus, wenn ich das jetzt, sagen wir mal, komplett gut umsetze?
Ja, im Idealfall lerne ich mich selber besser kennen und lerne ich meinen Partner, meine Partnerin besser kennen und erweitere auch mein Spektrum, also das, was ich machen will und was ich ausprobieren will, eben gemeinsam mit meinem Lieblingsmenschen oder auch vielleicht erkenne ich, dass Monogamie nicht mein Weg ist und suche mir Communities oder Möglichkeiten, Sexualität anders auszuleben. Also es geht immer darum, bewusster mit sich und den eigenen Bedürfnissen umgehen. Ja, und dann erweitere ich das Spektrum. Und das ist ja doch in allem so, wenn ich mein Spektrum erweitere, dann habe ich mehr Handlungsoptionen. Und ich würde jetzt mal so ganz forsch sagen, das macht doch glücklicher, wenn ich einfach mehr Optionen habe, was ich machen kann und nicht eingeschränkt bin. Und dann erst, dann kann ich mich auch wieder entscheiden. Dann kann ich sagen, oh, es gibt so viel, aber das, mehr, das habe ich mir jetzt angeschaut oder da habe ich darüber gelesen. Das finde ich spannend, aber das möchte ich nicht machen. Das ist auch okay. Ich kenne viele Leute, die zu mir sagen, das ist spannend, was du erzählst von Festivals, aber das ist nichts für mich. Absolut okay.
Ja, ja. Es erinnert mich auch gerade total daran, dass ich irgendwie während des Studiums mal ein Praktikum gemacht habe bei einer Unternehmensberatung, weil ich dachte, ja, ich kann das super nebenher Geld verdienen. Mhm. Habe dann aber gemerkt, dass das überhaupt gar nichts für mich ist, weil schon der Kerl, mit dem ich da rumgerannt bin, selbst die Bäckerin angesprochen hat, ob sie nicht bei ihm Kunde werden will oder eine Versicherung braucht. Und da war ich ganz froh. Da habe ich den Weg mal ausprobiert und dachte, nee, das ist also nichts für mich. Und das ist ja im Grunde in der Sexualität genauso, weil du schreibst ja auch, dass ja Scheitern ausdrücklich auch erwünscht ist.
Genau. Also das Scheitern, das heißt, dass man auch großzügiger miteinander wird. Bei den Paaren ist es natürlich genauso. Wenn die dann anfangen zu verhandeln, dann gehen die manchmal von so einer idealtypischen Situation aus, die es eigentlich nicht gibt oder wo so der Mythos da ist, es muss wieder so werden wie am Anfang, weil da war alles leicht und da sind wir übereinander im Stiegenhaus hergefallen. Aber es wird nicht mehr so werden wie am Anfang. Es gibt kein Ideal. Man kann es sich immer wieder neu jetzt hätte ich fast gesagt, erarbeiten oder neu ausprobieren. Also es muss ja gar nicht mühsam sein. Es kann ja auch schön und interessant sein.
Würdest du denn eigentlich sagen, dass Sexpositivität oder das Ausprobieren oder so auch manchmal dann kippen kann in so eine Art Leistungsdruck, den man dann empfindet? Also dass man irgendwie das Gefühl hat, oh, ich will das ausprobieren, aber irgendwie wird jetzt erwartet, ich soll offen sein, ich soll irgendwie lustvoll sein oder ich muss irgendwie kinky Sachen ausprobieren. Also kann das manchmal auch so kippen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da muss man sicher aufpassen. Und ich denke jetzt, wie gesagt, das Buch ist ja schon alt, unter Anführungszeichen 5 Jahre. Ich denke, inzwischen hat sich diese sexpositive Szene, also die so explizit mit diesen Partys und so, hat sich schon auch weiterentwickelt und auch vergrößert, ist mehr mainstreamig geworden, eben Medien haben berichtet. Und ich glaube schon auch in Kombination mit sehr frühen Pornokonsum von jungen Menschen ist schon so oft so die Idee, ich hatte gerade letztlich ein Video gemacht mit dem Titel »Reicht normaler Sex noch?« Also so die Idee, okay, wenn man nicht mindestens kinky ist und nicht mindestens ein Fetisch-Outfit im Kasten hat und also wenn man das nicht alles hat, dann ist es langweilig. Dann gibt es ja auch diesen Begriff Vanilla-Sex oder Blümchensex, das ist extrem abwertend eigentlich gemeint und gerade junge Menschen sind dann oft verwirrt oder irritiert und denken, sie müssen sich so zeigen oder sie müssen das empfinden und das funktioniert so natürlich nicht. Deswegen ist mir eben ganz wichtig, sexpositiv heißt nicht, ist nicht synonym mit kink sein oder mit promiskuitiv sein, also absolut nicht.
Ja. Sag mal, was würdest du eigentlich sagen, Beatrix, wie groß ist eigentlich der Anteil in unserer Gesellschaft der Leute, die ja sexpositiv sind, also sexuell so ganz bei sich sind?
Ich glaube de facto dann doch nicht so viel. Also natürlich kann man sagen, es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, wir leben nicht mehr in den 50er Jahren oder so, aber ich merke schon auch in meinen Beratungen, dass das Thema Sexualität nach wie vor sehr tabuisiert ist, also dass es sehr schwer fällt, darüber zu sprechen, über eigene Bedürfnisse, über Unsicherheiten, über Scham. Also das ist schon nach wie vor ein großes Thema. Ich kann es jetzt wirklich nicht in Prozentzahlen ausdrücken.
Aber warum ist das so?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, einerseits leben wir in einer Kultur und Gesellschaft, wo Sexualität scheinbar allgegenwärtig ist. Also es begegnet uns auf Social Media überall, es begegnet uns in Medien, in Filmen und andererseits, also scheinbar schon recht offen und andererseits ist es doch eben schwer, einen Ort zu finden, wo man es lernt, darüber zu sprechen, wo man es lernt, vielleicht auch etwas auszuprobieren. Ich meine, nach wie vor ist Sexualpädagogik in Schulen sehr, sehr wenig praktiziert und wenn dann immer mit so einem Fokus auf Krankheiten, also safer Sex, Verhütung, dann natürlich auch Übergriffe, ja, wie kann man sich schützen, aber das war es dann schon oder vielleicht noch Anatomie, Aufklärung, aber es wird eigentlich selten über Bedürfnisse gesprochen, auch nicht darüber, wie tut man eigentlich, wenn man Sex hat und was tut mir gut, was möchte ich, in welchem Tempo möchte ich es, wie kann ich darüber sprechen? Also das ist einfach, man lernt es nicht, es ist auch für Eltern schwierig, über das zu sprechen.
Ich wollte noch vielleicht zum Schluss fragen, was wären so die ersten Schritte im Alltag, das umzusetzen?
Genau, ein paar haben wir ja schon gehabt, das mit sich selbst auseinanderzusetzen, Konsens anzustreben, das auch zu üben. Wie spricht man darüber? Viele sagen ja, Konsens in einer Beziehung braucht man nicht, weil man weiß ja, was die andere Person will. Nein, weiß man nicht immer. Und es kann auch super sexy sein, immer wieder nachzufragen, etwas eben auszuprobieren, genauer nachzufragen. Deswegen Konsens ist ein großer Punkt. beim Sex positiv sein, Sexualität einfach anders in den Fokus nehmen, zum Beispiel indem man auch sexuelle Begegnungen plant, also sich vorbereitet, einen erotischen Raum gestaltet und zwar physisch, aber auch metaphorisch, also dass sich Erotik einfach weiter in den Alltag ein bisschen ausbreitet und gleichzeitig, dass man nicht so diese zielgerichtete Erwartung hat. Also wenn ich Move A mache, dann kommt Move B und das führt zu C, sondern einfach ein bisschen dem mehr Platz und Raum lasse und mich auch sozusagen überraschen lasse. Ja, das ist so. Also das klingt ja jetzt wie ein Widerspruch. Aber einerseits planen und andererseits aber nicht ein Ziel immer vor Augen haben. Das muss dann da rauskommen. Das Gleiche gilt für, ja, dass man zugewandter ist, dass man Vertrauen kultiviert in einer Beziehung. Und das tut man eben, wenn man sich mitteilt und wenn man es auch aushaltet, dass jetzt einmal etwas nicht im Gleichklang geht. Dass man sich zum Beispiel auch für ein Nein bedankt, dass man sagt, boah, super, du passt auf dich auf, du, dann brauche ich nicht so vorsichtig sein oder muss ich nicht immer so denken, okay, vielleicht passt das jetzt nicht, sondern ich weiß, du schaust auf dich. Also das alles gehört dazu und dann kann man auch neugierig sein und experimentierfreudig und verspielter sein und etwas ausprobieren. Und du hast es schon gesagt, dabei ist natürlich auch wichtig, dass man das Scheitern impliziert. Es funktioniert nicht alles gleich. Ja? Wir sind eben nicht in einem Film, wo geschnitten wird, sondern manchmal läuft es halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Dann ist auch okay. Ja? Dann kann man sich gegenseitig unterstützen, auch wenn dann die Stimmung vielleicht ein bisschen mau ist, kann man sich gegenseitig helfen, großzügig sein. Also das alles gehört für mich dazu.
Ja, schön. Das waren doch schöne letzte Worte. Vielen, vielen Dank, Beatrix. Wenn ihr Lust habt, beschäftigt euch gerne weiter mit dem Thema. Ich werde euch auch in den Shownotes mal das Buch verlinken von Beatrix Reudinger. Das heißt Sex positiv, Intimität und Beziehung neu verhandelt. Dein Körper, deine Regeln. Vielen, vielen Dank, Beatrix, dass wir sprechen konnten.
Danke auch für die Einladung.
So, und um jetzt mal zu gucken, wie sexpositives Leben so im Alltag aussieht, spreche ich jetzt mal mit Judith. Hallo Judith.
Hallo, ich freue mich auf, dolle dabei zu sein.
Du bist Ende 30, lebst in der Großstadt, bist Single, gerade am Daten, gerne queer. Judith, was heißt denn bei dir, dass du sexpositiv bist?
Also ich würde einfach sagen, dass ich so, was meine eigene Sexualität angeht, ganz offen bin und da gar nicht jetzt so eine feste Vorstellung davon habe, wo die Reise noch hingehen könnte. Also ich finde, dass so manche Labels schon manchmal helfen können, um so grundsätzlich was zu beschreiben oder was auf einen Begriff zu kriegen. Aber ich möchte es auch gar nicht so eng definieren oder dann das Gefühl haben, ich muss da irgendwas performen, um dem gerecht zu werden. Und ich bin da einfach ganz froh, in auch ja Umfeldern was gelernt zu haben, die mir auch nochmal andere Sachen irgendwie nahe bringen, wo ich vielleicht irgendwie dachte, das ist jetzt irgendwie auch gar nichts für mich, aber grundsätzlich auch manche Sachen inspirierend finde, auch wenn es vielleicht nicht meine eigene Vorliebe ist.
Was meinst du damit?
Na, ich habe mich in den letzten Jahren also vertiefter so mit Kinks beschäftigt, einfach weil ich selber kinky bin und das auch gerne in einem sicheren Rahmen ausleben wollte oder gucken wollte, wie kann man das irgendwie auch Menschen finden, die da irgendwie gemeinsam Sachen entdecken wollen. Und so in dem Zusammenhang sind mir natürlich auch ganz viele Sachen begegnet, die mir jetzt erstmal vielleicht nichts geben. Genau, also ich finde das irgendwie ganz schön, wenn man das aus so einem tabuisierten Raum eigentlich rausholt, was dann auch passiert an Öffnungen, an ja auch gegenseitig was lernen können. Ne?
Willst du uns sagen, welche Kinks du so hast?
Ich glaube, ein großer Punkt ist für mich auch so ein bisschen so dieses Verhandeln da drin, überhaupt zu sprechen. Was findet jemand angenehm, was vielleicht nicht so? Und wie begegnet man sich dann? Also das ist so, ich würde tatsächlich sagen, ich habe so ein bisschen Kink dafür, diese Gespräche zu führen, weil ich finde das an sich schon ziemlich hot, weil mir da auch so ein Respekt, so eine Wertschätzung oft begegnet, die ich irgendwie auch bei so einer nicht verhandelten Sexualität teilweise vermissen, wo dann eben so Pornoplots zutage treten und wenig nachgefragt wird oder viel vorangenommen wird oder einfach auch Machtverhältnisse sich so durchsetzen. Also alles, was so ein bisschen darum geht, das irgendwie damit zu spielen, das vielleicht zu untergraben, das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend. Und was so im Kink unter Impact Play läuft, finde ich auch sehr interessant. Also ich bin auf jeden Fall auch sadomasochistisch. Also für mich ist schon, sind auch Schmerzen so als ein Teil von Empfindungen irgendwie auch ganz was Spannendes. Das hängt bei mir auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich selber chronische Schmerzen habe und das tatsächlich was ist, was mir auch da im Umgang damit hilft. Also das ist ja auch für manche Menschen erstmal so irritierend, so, oh, warum noch mehr?
Nee, habe ich schon mal gehört, ja.
Genau, na, das ist einfach so ein bisschen was, was mir tatsächlich auch teilweise so ein bisschen hilft, so chronische Schmerzen zu unterbrechen oder anders zu besetzen. Und wenn man irgendwie da auch mit spielt und vielleicht irgendwie auch Machtdynamiken, die man so im Alltag erlebt und auch müde ist, wie man die auch so ein bisschen aufbrechen kann. Das finde ich ganz interessant.
Du hast ja gesagt, das ist für dich so ein bewusster Umgang mit der eigenen Sexualität oder auch der Orientierung und der Identität. Würdest du sagen, dass du hast dich damit immer schon auseinandergesetzt oder gab es bei dir irgendwann so einen Punkt, wo du damit losgelegt hast, irgendein Gamechanger oder so?
Also ich glaube tatsächlich, dass ich eher so mich lange Zeit so ein bisschen befremdlich gefühlt habe. So. Also ich fand lange Zeit ist ganz schön anstrengend, dass Sexualität so gefühlt so omnipräsent war. So. Also ich komme einmal aus dem Osten Deutschlands, wo halt irgendwie schon da sehr viel wenig aus meiner Sicht Rücksicht genommen wurde, dass das irgendwie für Kinder halt irgendwie echt auch unangemessen ist. So.
Meinst du so FKK-Sachen oder?
Ja, genau, FKK oder auch einfach so eine Thematisierung von Sexualität vor Kindern, da fand ich irgendwie wurde wirklich wenig drauf geachtet, was das auch mit Kindern macht. Ich bin dann in Bayern aufgewachsen und da fand ich sehr anstrengend, einfach so einen sehr heteronormativen Diskurs so zu erleben, der dann halt irgendwie auch reale, für mich gruselige Auswirkungen hatte, wo es einfach auch irgendwie viel ja, Übergriffe gab und es irgendwie so eine ganz komischen Dynamiken gab, wo dann einfach ganz, ganz viel.
Das heißt, du hast da immer schon hinterfragt, so was gesellschaftlich normal ist.
Ja, also ich habe da auf jeden Fall nicht mitgemacht und hatte irgendwie auch, habe mich da jetzt nicht ausgeschlossen gefühlt so im ersten Erleben, sondern war eher froh, da nicht mitzumachen so und habe da jetzt irgendwie auch, glaube ich, gar nichts erstmal so in dem Moment vermisst. Genau, und ich glaube, das ist eher so ein bisschen jetzt später gekommen, dass mir natürlich klar ist, okay, da haben mir auch Räume gefehlt, irgendwie mit anderen Menschen nochmal anders zusammenzukommen. Und ich hatte aber tatsächlich die ersten Beziehungen, würde ich auch einfach sagen, ganz schön Glück gehabt, weil ich da nach außen sah, die glaube ich so nach heteren Beziehungen aus, aber so von dem, wie wir Sexualität miteinander praktiziert haben und wie unser Beziehungsgefüge war, hat sich das anders angefühlt so und da hatte ich irgendwie auch das Gefühl, ganz viele Sachen ausprobieren zu können und nicht so festgeschrieben, irgendwie Sachen voneinander so zu erleben und sich ganz gut drüber unterhalten zu können, was mag die eine Person, was die andere. Und ja, es hat sich sehr gleichberechtigt angefühlt und schön. Ja, und also dann mit King kam so ein bisschen später, würde ich sagen, dass ich da jetzt irgendwie nochmal das im Zusammenhang mit Sexualität irgendwie auch aktiv gesucht habe. Ich würde aber so rückblickend auf mein Leben schon sagen, dass ich sehr früh schon mich als kinky definiert oder gesehen habe. Also so, ja, da gab es schon so Anzeichen.
Okay, aber dieses Label Sexpositiv, das hat, vielleicht kanntest du das am Anfang noch nicht oder so, oder kam das zu einem späteren Zeitpunkt, wo du dir das gegeben hast?
Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt eher so ein bisschen, also in den letzten Jahren, glaube ich, sowas, was auch mit so Body Positivity und sowas als Begriffen mehr aufgetaucht ist. Dadurch, dass ich jetzt auch gar nicht so dieses viel Sex haben vordergründig irgendwie für mich hatte, bin ich jetzt auch nicht so bewusst in Räume gegangen, wo jetzt irgendwie Sex Ausrufezeichen stand. Eher, glaube ich, so ein bisschen queere Identitäten im Vordergrund standen. Also Beziehungen, aber jetzt gar nicht so als vordergründig so Sexualität. Aber ich glaube, so später habe ich dann natürlich irgendwie für mich auch so ein bisschen nochmal das reklamieren dürfen, und auch sehen können, dass Sexualität eben auch nicht so was rein Körperliches ist, sondern einfach auch eine Kraft ist, die die Menschen haben, die ja eigentlich auch ganz viel was damit zu tun hat, sich einfach zu spüren und lustvoll wahrzunehmen.
Ja, ja. Glaubst du, es wäre für alle gut, sexpositiv zu sein?
Also ich glaube, ich halte immer gar nichts davon, dass man jetzt so einen Begriff für alle braucht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen einfach gucken, macht das überhaupt Sinn? Also, weiß ich nicht, gibt da ja auch immer unterschiedlichen Zugang zu bestimmten Begriffen und dann überhaupt zu verstehen, was der Begriff meint. Genau, ich glaube, es wäre natürlich wünschenswert, wenn so viele Menschen, wie das wollen, irgendwie sich da irgendwie einen Zugang haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde sagen, die Auseinandersetzung kann Spaß machen und die ist vielleicht nicht immer leicht, aber ich glaube, die hilft einem auch für ganz, ganz viele andere Bereiche einfach zu gucken, ja, wie kann man eine Sprache dafür entwickeln, was man mag, was man nicht mag, wie kann man Grenzen setzen. Also glaube ich, für mich ist tatsächlich was, was ich sehr damit rausgenommen habe aus den letzten Jahren, dass ich sehr viel klarer für meine Grenzen einstehen kann, ohne dass das heißen muss, dass ich dann mit Menschen kategorisch irgendwie raushalte oder so, sondern einfach verstanden habe, dass eine Grenze zu setzen letztlich auch eine Einladung an andere Menschen ist, weil ich damit ja auch klar mache, ich kann mir das vielleicht nicht vorstellen, aber vielleicht ist das möglich so. Ja, also so ein bisschen, ich glaube, es ist irgendwie schön, wenn wir uns sowas bewahren können, dass wir uns selber nicht abschließen können und auch andere nicht und da einfach so eine Offenheit kultivieren können, die zu neuen, spannenden, inspirierenden Begegnungen führt. Und das finde ich ist schon, das lohnt sich. Ja.
Schönes Schlusswort, Judith. Vielen Dank, dass wir gesprochen haben.
Freut mich auch.
So, und zum Schluss jetzt noch wie immer das Liebestagebuch von Janina. Die weiß auch ganz genau, was sexpositiv ist. Die hatte One-Night-Stands, Affären, Dates und wechselnde Sexualpartner. Und sie hat das in vollen Zügen genossen und auch immer wieder im Liebestagebuch euch hier davon erzählt, bis eines Tages zwei kleine Striche auf einem Schwangerschaftstest alles verändert haben. Janina ist ungeplant von ihrer Affäre schwanger geworden und dann eben auch Mama geworden. Und mit dem Vater hat es jetzt zwar nicht geklappt, heute ist sie aber wieder in einer festen Beziehung. Und wie sich ihr Blick auf Sex, auf Dating und Beziehungen seitdem verändert hat, davon erzählt sie euch jetzt in ihrem Liebestagebuch.
Worüber ich sprechen wollte, ist diese Veränderung, was Muttersein mit einem persönlich, beziehungsweise mit dem Leben, was man vorher hatte, was es mit einem gemacht hat. So, mein Sexleben hat sich auch verändert. Das ist viel, viel ruhiger geworden. Es ist deswegen nicht weniger erfüllend. Aber ich brauche nicht mehr das nächste Kinky-Erlebnis oder sonst was für Dinge auszuprobieren. Ich weiß, ich kann es und ich werde es sicherlich auch wieder. Aber diese Genugtuung gibt mir Selbstruhe, aber auch das in meiner Beziehung. Weil vorher habe ich teilweise Beziehungen oder Affären gehabt, wo ich immer auf so einem High-Level war, wo ich immer gedacht habe, ich muss performen. Es hat mir ja auch Spaß gemacht. Ich habe das ja auch für mich gemacht. Und jetzt habe ich das erste Mal, liegt wahrscheinlich auch an der Partnerschaft, so eine wirkliche Ruhe und Entspannung. Und es ist trotzdem nicht weniger schön. Es ist einfach ein entspannteres Leben. Also dieses entspanntere, bewusste Mama sein, Frau sein, sich einfach auch mal genug sein und nicht auf jeder Party mit rumhüpfen müssen. Und das war echt eine total spannende Erkenntnis für mich, wenn ich mir andere Liebestagebücher von mir noch anhöre oder wie ich früher gelebt habe. Das ist so ein krasser Unterschied. Aber ich bin nicht wehmütig, weil ich das jetzt nicht mehr habe. Wenn ich das Alte haben möchte, kann ich das auch wieder zurückhaben. Aber ich bin jetzt so weise und erwachsen, dass ich sage, ich brauche es gar nicht. Ich bin glücklich, so wie es ist. Ich habe eine erfüllte Partnerschaft. Ich habe eine tolle Tochter. Und ich genieße es einfach mal faul auf der Couch zu liegen. Und diese Akzeptanz, das war für mich jetzt ein ganz interessanter Prozess oder auch die Reflexion dessen, dass ich jetzt so zurückgucke und sage, hey, vor 3-4 Jahren war ich im KitKat, war ich auf diversen Partys, habe ich sonst was getrieben und habe meinen Spaß gehabt, mich sexuell ausgelebt und Affären gehabt, mehrere Affären gehabt, parallel. Und dass ich das jetzt einfach nicht mehr habe. Und vor allem die wichtigste Erkenntnis ist, ich brauche es auch gerade nicht mehr. Ja, weil wir alles gemacht haben und konnten und auch da ganz entspannt herangehen kann, weil man hat das ja schon erlebt. Nicht so genau wie unsere Mütter oder wie meine Mutter, die mit Anfang 20 Kinder gekriegt hat, die dann in meinem jetzigen Alter dann sich getrennt hat. Das war genau, da war sie jetzt so alt wie ich, hat sie sich getrennt, hat sie sich ein neues Leben nochmal neu aufgebaut, nochmal neu angefangen, weil sie halt nur für die Familie da war. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele Mitte-20-Jährige halt nicht, die, also es gibt ja solche und solche, aber ich glaube, die Mehrzahl ist eher ungebunden. Ich möchte Spaß und ich will mich nicht festlegen, sei es jobmäßig, sei es beziehungsmäßig. Aber vielleicht sind die in 10 Jahren auch ganz anders. Das sage ich meiner Cousine auch immer. Wart mal ab. Ich weiß, mein Leben wird sich auch wieder ändern und ich weiß, dass ich auch mit meinem Freund mich ausleben kann in jeglicher Hinsicht, wenn ich das wieder möchte.
Ein weiteres sehr ehrliches Liebestagebuch. Und ich fände es spannend, wenn ihr mir mal schreibt, was sexpositiv eigentlich für euch bedeutet. Weil vielleicht habt ihr in dieser Folge was dazugelernt, vielleicht hattet ihr eine andere Definition, vielleicht habt ihr sonst auch noch einen Gedanken oder eine Idee. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne schreiben. Auch wenn ihr mal eine Idee habt, was wir hier in einer Stunde Liebe mal zum Thema machen sollen, einfach rüberschicken an liebe@deutschlandfunknova.de. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Gero Simone. Macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.